Gästeblock.
Hallo Leute, wir atmen immer noch ganz tief durch nach dem Sieg letztes Wochenende. So auch Andi, schönen guten Tag.
Ja, der Stein fällt immer noch vom Herzen. Hallo, ihr lieben Leute da draußen.
Genau, doch unser Blick geht heute nach vorne. Das Auswärtsspiel beim designierten Aufsteiger Schalke 04 steht an. Topspiel am nächsten Samstag und ganz Schalke will den Sieg natürlich, um aufzusteigen. So vermutlich auch unser Gast, Benny vom Schalke-Podcast Blauer Salon. Glück auf, Benny.
Ja, Glück auf Thorsten und Glück auf Andreas.
Ja, Glück auf zurück.
Ja, schön, dass du es hergeschafft hast. Wir fragen am Anfang immer ganz gerne, wenn jemand zum ersten Mal bei uns zu Besuch ist, wie derjenige oder diejenige zu ihrem Verein gekommen ist. Bist du auf Kohle geboren, wie man bei euch im Pott sagt? Oder wie bist du zu Schalke gekommen?
Nein, definitiv. Ich lebe in Gelsenkirchen, ich wohne in Gelsenkirchen, arbeite in Gelsenkirchen. Das ist jetzt wahrscheinlich für viele eine Überraschung. Was? In Gelsenkirchen wird auch gearbeitet. Ja, das ist so. Geboren bin ich tatsächlich in Herten, so wie unser allseits geliebter Rudi Assauer, ist aber direkt an der Stadtgrenze hier zu Gelsenkirchen und bin aber, also mein Elternhaus steht in Gelsenkirchen und ja, bin hier groß geworden, wie gesagt, zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung gemacht und da kommt man natürlich automatisch mit dem FC Schalke in Verbindung. Dazu muss man halt sagen, dass ich auch familienbedingt da eine engere Verbindung zu habe. Denn aufgrund meines Nachnamens gab es mal in der Historie einen Schalke-Spieler. Und zwar den Ernst Kalwitzki, der mit Cheppern und Kuzorra damals den Schalker Kreisel angeschmissen hat und eine Meisterschaft nach der nächsten geholt hat.
Ah, ja, das ist natürlich nett und naja, dann kommt man ja bei der Vita wirklich gar nicht drumherum und dann erstmalig mit Papa ins Stadion ganz klassisch oder mit Freunden oder wie war's?
Korrekt. Ich habe letztens mal versucht herauszufinden, es muss die Saison 87, 88 gewesen sein. Das war die erste Saison von Jens Lehmann für Schalke. Da ist er gerade frisch zu uns gewechselt. Mhm. Ich komme aber nicht mehr auf die Partie und was ich bewusst noch in Erinnerung habe, ist der damaliger Aufstieg, da stand es aber schon vor dem letzten Spieltag fest, das war noch im Parkstadion gegen Darmstadt, ist man mit einem knappen 1:0, hat man die Saison sozusagen beendet und danach das übliche Platzsturm und da war ich dann so mittendrin als, da war ich so 10, 11 Jahre alt, war ich auch dann mit Papa, der die Karten besorgt hat und ja, seitdem ging dann so das Schalke-Fieber los, dann kamen die Erstliga-Zeiten, die 90er Jahre eben im Fußball, ja, verknüpft mit dem UEFA-Cup-Sieg. Und da ist man dann als Jugendlicher natürlich oft, damals ging das ja noch, Tickets gekauft, samstags morgens mit den Kollegen telefoniert, ne? Was macht ihr heute so? Oder noch in der Schule besprochen, in der Pause. Was machen wir am Wochenende? Ach, gehen wir mal einfach auf Schalke, ist ein interessantes Spiel. Und ja, so ging es dann mit der Schalke-Erfahrung los.
Ja, sehr schön.
Ach ja, irgendwie es gleicht sich dann doch, ne? Die Leute, die finden früh zu ihrem Verein. Also ganz selten, dass die Leute mal sagen, Mensch, ja, habe ich eigentlich nichts mit dem Hut gehabt und dann war ich auf einmal, ne?
Mensch, Elversberg spielt so schönen Fußball. Jetzt bin ich für die.
Ach ja. Ja, Thorsten hat es gerade schon gesagt. Schalke fehlt noch ein Sieg am nächsten Wochenende gegen Fortuna. Man weiß es nicht, um nach 3 Jahren in die Bundesliga zurückzukehren. Und die wichtigste Frage seit Tagen ist ja eigentlich nur, wird es einen Platzsturm geben? 3,80 Meter hohe Mauern? Wie viele Leute brechen sich dieses Mal die Knie? Wie soll die Party sonst steigen? Ich habe eben ein Reel gesehen von Sky, die sich extra nochmal unterhalb der Trainerbank hingestellt haben und gezeigt haben, wie wahnsinnig das gefährlich ist. Naja, wir drehen es mal um, weil die Prognose haben wir eigentlich am Ende immer. Aber hat irgendwer noch Zweifel, dass das Ding noch schief geht? Klappt das am Samstag? Muss Feldins die Produktion aufstocken? T-Shirts sind bedruckt. Wie sieht's aus?
Ja, also wenn man sich so umhört und das passiert jetzt komischerweise auch schon aus dem Verein heraus, dass die sagen, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Wobei man natürlich, wenn man in den Tabellenrechner anschmeißt, weiß, es reicht ein Sieg. Also selbst wenn es jetzt gegen Düsseldorf nicht klappen sollte, bleiben ja noch 2 weitere Spiele, um das Ganze festzumachen. Plus dann auch, dass die Konkurrenten entsprechend dann spielen, wie sie spielen. Also dass das Ding schief geht, ich glaube, da denkt momentan keiner mehr daran. Wir waren ja lange Zeit sehr vorsichtig. Auch, finde ich, unter den Fans war es so, dass man immer so ein bisschen nach oben geschielt hat, aber gesagt hat, so richtig glauben konnte man es eigentlich nicht. Mhm. Aber jetzt glauben wirklich alle, also wirklich alle ganz fest daran, ob Mannschaft, ob, weiß ich nicht, die Sekretärin im Büro und die Leute, die die Abrechnung machen und die das Bier kalt stellen. Alle denken wirklich jetzt daran, an den Aufstieg. Was ich aber wiederum so ein bisschen, zumindest medial aktuell auch, mit so ein bisschen Argwohn, sage ich mal, wahrnehme. Denn jetzt wird wirklich, wie du das schon gesagt hast, Andreas, alle sprechen von, was passiert im Fall eines Aufstiegs. Die Meldungen kommen, bitte nicht den Platz stürmen. Es ist zu gefährlich, man wird abbrechen. Weil, ne, also es beschäftigt sich jetzt alles wirklich nur mit dem danach. Mhm.
Ja.
Und ich sag, Leute, wir haben noch mindestens 90 Minuten vor der Brust plus Nachspielzeit.
Naja.
Und nach eurem Sieg, den ich ehrlicherweise in unserem Community-Tippspiel auch so nicht getippt habe, weil Dresden ja eine der Mannschaften ist von unten, also die steht, glaube ich, tabellarisch auf Platz 4 oder 5 in der Rückrundentabelle.
Genau.
Und da mal eben ein 3-1 rauszuholen in eurer Lage, ist schon ein Ausrufezeichen, was ihr da gesetzt habt. Und ich finde halt die Mannschaft, aber da glaube ich wiederum schon an den Trainer, dass die wirklich so fokussiert sind, um das Ding wirklich am Samstag dann klar zu machen.
Das heißt, das ist auch deine Prognose, ihr werdet Samstag mit einem Sieg aufsteigen, ja?
Ja, glaube ich schon.
Das ist legitim. Wir finden das in Düsseldorf super, dass alles nur über den Aufstieg redet und im Grunde gar nicht über den Gegner, der da jetzt kommt. Das ist natürlich eine wunderbare Underdog-Position. Also psychologisch könnte uns gerade da nichts Besseres passieren. Ob das wirklich eintritt, das weiß ich nicht. Gerade zu Hause wart ihr ja diese Saison sehr stark. Habt nur ein Spiel, glaube ich, gegen Kiel verloren. Mhm. Aber vielleicht gibt es so ein dreckiges Unentschieden, das natürlich für wirklich ein bisschen schlechte Laune wahrscheinlich sorgen dürfte. Aber dann werdet ihr euch erinnern, ach ja, nächstes Spiel bei unseren Freunden in Nürnberg, das ist doch eigentlich die perfekte Party-Location für einen Aufstieg. Aber okay, wir werden sehen. Mal sehen, was kommt.
Ja, definitiv.
Wenn man sich euren Weg bis dahin diese Saison so anschaut, dann fällt grundsätzlich erstmal auf, dass so die Punktausbeute in Hin- und Rückrunde, da sind jetzt noch ein paar Spiele zu spielen, aber es läuft so in etwa auf dieselbe Anzahl hinaus. Aktuell habt ihr schon 64 Punkte. Letztes Jahr hat der FC nur 61 gebraucht, um als Meister aufzusteigen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Wenn man sich die Spiele angeguckt hat, dann muss man feststellen, dass sich Hin- und Rückrunde doch sehr stark unterscheiden. In der Hinrunde war es fairerweise spielerisch eher dünn. Ihr hattet den wenigsten Ballbesitz von allen Teams, schlechteste Passquote, aber natürlich hohe Intensität und eine massive Defensive, nur 10 Gegentore in der Hinrunde. In der Rückrunde ist das ein bisschen anders. Ihr habt diese ganz massive Defensive, habt ihr ein bisschen aufgegeben, aber dafür ist es spielerisch viel besser geworden. Wahrscheinlich auch aufgrund der Qualität. Gab es da einfach die Erkenntnis im Winter, dass man dauerhaft mit dieser Art Fußball, wie man ihn in der Hinrunde gespielt hat, nicht erfolgreich sein würde? Oder was waren die Gründe letztendlich für diese ja sehr erfolgreiche Umstellung?
Das wird so sein. Ich glaube sogar, dass Miron Muslic das selbst sogar jetzt zuletzt in irgendeinem Interview nochmal angesprochen hat. Mhm. Also ich hole nochmal vielleicht ein bisschen weiter aus. Wir kommen ja aus zwei wirklich sehr beschissenen Spielzeiten. Ne? Also wirklich die Angst ging um, steigt man ab und irgendwie es funktionierte nichts.
We feel you.
Genau, ja, also das, was ihr diese Saison durchmacht, genau, das haben wir jetzt 2 Jahre hintereinander erlebt. Und der Verein ist dann dazu übergegangen und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt uns wirklich komplett neu aufstellen. Ne? Also vorher war es ja irgendwie immer Stückwerk. Also als man den direkten Wiederaufstieg so als Betriebsunfall, jetzt bin ich sogar 4 Jahre zurück, als man diesen Betriebsunfall wieder wettmachen konnte, hat man gesagt, okay, irgendwie kriegen wir das schon hin. Aber auch da war es ja schon so, man hat die Saison auch nicht so tollen Fußball gezeigt. Das kam auch mehr so über die Mentalität und es war ja auch noch ein Trainerwechsel notwendig zu Mike Büskens. Euch Fortuna ja auch noch bestens bekannt.
Absolut.
Das er hat ja auch noch ein rot-weißes Herz, sagt er ja immer noch, weil das so seine Anfangszeit die Anfangszeit seiner Karriere auch war. Es benötigte ihn, um die Mannschaft dahin zu bringen, dass sie dann noch um den Aufstieg mitspielt. Und eigentlich war man ja schon oft aus diesem Aufstiegsrennen schon irgendwie so eigentlich raus, so 5, 6 Punkte Rückstand. Und dann hat man wirklich auf einmal so eine Siegesserie hingelegt und ist aufgestiegen. Dann hatte man aber das Problem, dass man wusste, Mike Büskens will definitiv nicht weitermachen als Trainer, möchte aber im Staff bleiben. So, dann ist man hingegangen, hat gesagt, okay, dann lass uns Mike Büskens behalten. Wir suchen jetzt dazu den passenden Trainer. So, und dann, ja, dann kam man auf Frank Kramer. Ich glaube, da haben auch etliche Trainer.
War auch ja, bei uns. Wir wissen absolut, ja, wovon du sprichst.
Ne? Also das ist so. Und ja, und dann ging es halt auch, wie gesagt, man hätte wahrscheinlich die Klasse sogar halten können in der ersten Liga, wenn man nicht mit Frank Kramer gestartet wäre, was man dann schnell versucht hat zu korrigieren. Dann ist uns Rufen Schröder abhandengekommen, der bis dahin eigentlich einen ordentlichen Job gemacht hat, transfertechnisch, wobei in der Bundesliga-Saison auch nicht so dolle eingekauft hat, hat man dann versucht in der Winterpause zu korrigieren, hat dann nicht gereicht, bekanntermaßen, und dann folgten, wie gesagt, zwei katastrophale Jahre. Peter Knebel als Sportvorstand war weg, Matthias Tillmann als neuer Vorstandsvorsitzender kam. Man hat auf dem Sportdirektorposten dann Marc Wilmots installiert, der dann wiederum mit einem Trainer zusammengearbeitet hat. Dann kam Ben Manga, dem passte der Trainer nicht, also musste der Trainer gehen. Marc Wilmots war aber noch da, dann hat man Marc Wilmots auch noch. Also es war wirklich das reinste Chaos, das reinste Stühlerücken. Und jetzt ist man halt dazu übergegangen und hat gesagt, okay, diese beiden Spielzeiten dürfen nicht mehr passieren. Erste Erkenntnis war, wir brauchen definitiv einen Sportvorstand, weil der Verein in Gänze viel zu groß ist, dass man das Sportliche so einfach nur auf mehrere Schultern verteilt und jeder macht seins. Mhm. Und man hat ganz klar gesagt, wir wollen eine klare Spielidee haben. Die hat der Verein aus sich heraus ja aufgestellt. Wie wollen wir eigentlich Fußball spielen? Und dann ist man auf die Suche gegangen und hat in Frank Baumann denjenigen gefunden, der gesagt hat, jo, kann ich mir gut vorstellen, ich verstehe, was ihr wollt, ich setze es für euch um. Und Frank Baumann hat dann eben auch mit Datenanalysen, da ist ja bekannt, dass wir jetzt mit diesem KI-Tool Stats Libuda arbeiten. Also, mal vielleicht der ein oder andere gehört, gelesen.
Und die Daten werden die nicht gespeichert im Hub Stevens?
Genau, ja, genau. Und dann gibt es noch den Hub Stevens.
Data Hub Stevens.
Genau, ja, genau. Und auf jeden Fall war es dann so, dass man anhand dessen, also es gab klare Anforderungskriterien an den Trainer und dieses System spuckt einen dann. Also anhand der gefütterten Daten sucht es dann eben diese Datenbank durch und sagt, okay, der und der Trainer könnten passen. Und so ist man eben auf Miron Muslic gekommen, weil, ja, ernsthaft, also ich kannte ihn nicht. Ich habe ihm auch Unrecht getan, habe gesagt, was will er denn hier? Er ist mit einer, der allererste Eindruck war ja, ist mit einer Mannschaft aus der zweiten englischen Liga abgestiegen.
Mit AKL, ne?
Und erst dann fängt man ja so an, nachdem die erste Schock-News, sag ich mal, verarbeitet ist, mal zu recherchieren, wen haben wir denn da überhaupt jetzt tatsächlich geholt? Und stellte sich ja dann heraus, dass er eben auch eine schon relativ erfolgreiche Zeit auch in Belgien hatte. Und ja, dann hat man mal gesagt, mal schauen, was da kommt. Und dieser Trainer hat es ja von Anfang an geschafft, den kompletten Verein mitzunehmen. Mhm. Nicht nur die Mannschaft mitzunehmen, sondern wirklich Fans, Mitarbeiter, alle, hat man das Gefühl, ziehen an einem Strang. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die große Stärke, die wir diese Saison haben. Und auch dieses, ja, das hört sich jetzt so ein bisschen platt an, ne? Aber uns stößt halt wirklich ja nichts um. Und das ist selbst für uns Schalker ja ungewohnt. Also ne? Also so ein Dzeko-Ausfall hätte den ganzen Verein in tiefste Trauer gestürzt. Ja. Nein, wir haben ja einen Moussa Silla, den wir nicht transferiert bekommen haben, weil der amerikanische New Yorker Club nicht mitgespielt hat und uns da über den Tisch ziehen wollte. Also hat man gesagt, nee, dann bleibt er halt, und er liefert. Ja, also er hat, glaube ich, in der Abwesenheit von Dzeko irgendwie 3 oder 4 Tore oder 3 Tore, 1 Assist oder so auf dem Konto. Mhm. Also es funktioniert, und auch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen werfen uns nicht um, dass man eben eine unberechtigte gelb-rote Karte im Spiel bei der SV Elversberg kassiert. Die Mannschaft dreht das Spiel und gewinnt 2-1.
Ja, das sind dann auch die Momente, ne, in denen man einfach merkt, okay, das funktioniert dieses Jahr, das passt einfach, etc. Und wie kam es dann zu diesem Wechsel in der Herangehensweise, also spielerisch im Winter?
Ja, Muslic hat von Tag 1 an gesagt, dass der erste Fokus liegt auf einer stabilen Defensive. Okay. Und das wird man relativ schnell merken. Und so war es auch. Wir sind durch die Liga gegangen mit wenig Gegentoren und natürlich auch mit dem ein oder anderen sehr glücklichen Spiel, was man gewonnen hat. Man hat auf der anderen Seite auch ein bisschen Pech gehabt, weil man war so, also Auswärtsspiel in Kaiserslautern, war sie direkt zweite Spieltag, war auch ein bisschen blöd. Also hätte man wahrscheinlich 0-0 sogar gespielt, wenn es nicht den Elfmeter gegeben hätte, der ein bisschen blöd verschuldet war. Aber er hat gesagt, erstmal Fokus liegt auf der Defensive. So, und dann ging es ja auch los. Er hat keinen Plan B. Er weiß nicht, wie er das weiterentwickeln soll, weil er so durch die Hinrunde gegangen ist. Und so zum Ende der Hinrunde merkte man ja auch, dass dieses System auch immer schlechter funktionierte. Diese stabile Defensive hat nicht unbedingt dafür gesorgt, dass man die nötigen Punkte holt. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass man in der Winterpause hingegangen ist und gesagt hat, okay, jetzt wollen wir den nächsten Schritt. Wir wollen jetzt mehr Offensive haben. Wir wollen aus dieser stabilen Defensive in die Offensive gehen. Und das hat man ja auch am Anfang gemerkt. Also das 0-0 in Berlin zum Auftakt der Rückrunde war sehr durchwachsen. Da waren auch noch gar nicht die Transfers da. Dann war Dzeko zum Auswärtsspiel in Bochum da, was man dann aber 2-1 verloren hatte. Und erst dann kamen ja Ndjai und Oshish noch dazu und Ljubicic. Nee, Ljubicic war schon da, aber ne, dann war diese Offensive ergänzt oder komplettiert. Und ich weiß nicht, ich glaube 80% der Tore, wie sie entstanden sind, gehen auf mindestens einen dieser neuen Transfers im Winter zurück. Also irgendeiner hat immer Anteil daran. Und ja, der Trainer hat es einfach geschafft. Er hat auch gesagt, okay, wir müssen jetzt die Balance auch finden. Das hat er immer zu Anfang der Rückrunde gesagt. Ja, wir brauchen die nötige Balance zwischen Offensive, Defensive. Auch das wird man relativ schnell merken. Und alles, was er, ich sag mal, versprochen hat, hat er auch eingehalten. Es hat funktioniert. Und das ist, ja, also nicht hoch genug anzurechnen.
Glücksgriff auf jeden Fall, ja.
Also vermutlich lag es natürlich auch daran, dass er dann eine andere Qualität an Einzelspielern zur Verfügung hatte. Man merkt es ja, dass im Grunde die ganzen, zumindest Feldspielertransfers im Winter jetzt auch sehr unumstrittene Stammspieler geworden sind. Ja. Und bemerkenswert, wie er das gemanagt hat, dass zum Beispiel ja auch die Leute, die in der Hinrunde ja schon Platz 1 erreicht hatten, nicht sich so in den Schmollwinkel zurückgezogen haben, ne? Sondern ja, ich sag mal, das ganze Unternehmen mitgetragen haben. Ne? Das ist eine Leistung.
Das ist definitiv eine Leistung. Wir bekommen immer über den Verein, über die Social Media Kanäle, über YouTube machen die immer ein sogenanntes Access All Areas. Das nennt sich, also da geben die so in so, sag ich mal, so 8 Minuten Clips Einblicke, wie der Spieltag so gelaufen ist. Also man bekommt Einblick in die Kabine, wie der Mannschaftsbus ankommt, wie die Spieler sich da, wie die nochmal durchgeknetet werden, wie die miteinander sprechen. Untereinander umgehen und was so während des Spiels auch mal, also abseits des Platzes sozusagen passiert. Und da sind wirklich ganz, ganz außergewöhnliche Szenen dabei. Also Christian Gomis zum Beispiel, der ja mit einer der teuersten Transfers diese Saison funktioniert derzeit noch überhaupt nicht auf Schalke. Muss man ganz klar so sagen. Tut mir auch leid für den Jungen, weil der zeigt gute Ansätze, aber der wirkt irgendwie wie ein Fremdkörper. Und in Elversberg ist er fast mit Silla in die Offensive gerannt an der Seitenlinie hinter der Werbebande, hat den nach vorne gepeitscht und war der Erste sozusagen, der beim Jubel an der Eckfahne bei Musa Silla war. Und das, finde ich, ist so ein Zeichen von, es stimmt einfach in dieser Mannschaft. Jeder kennt seine Rolle, jeder weiß, wenn ich gebraucht werde, muss ich da sein und liefern. Ich glaube, das ist auch das, was Muslic den Spielern vermittelt. Ich brauche euch alle, weil jeder kann durch irgendwelche schweren Verletzungen, Sperren, wie auch immer, auf einmal in die Anfangsformation rutschen. Und das ziehen alle Spieler mit und vertrauen da auch drauf. Und der Trainer zahlt es denen ja auch wirklich zurück.
Ja, dann gucken wir noch ein bisschen genauer auf genau diese Spieler. Als allererstes ganz kurz auf die nicht mehr da sind, die jetzt im Winter gegangen sind. Ich glaube, die meisten davon haben wirklich gar keine Rolle mehr gespielt. Ibrahim Cissé, Mauro Salazar und Jakob Sachse. Und ich sag mal, so der bekannteste Name noch, Justin Hekeren, der ja zumindest zwischenzeitlich auch mal Stammkeeper auf Schalke war, ging zum RSC Anderlecht. Zu Beginn der Rückrunde wurde außerdem noch der Vertrag mit Armin Younes aufgelöst. Aber ganz ehrlich, fehlt einer dieser Leute mit allem Respekt, den man gegenüber ihnen hat?
Nein, definitiv nicht. Also keiner weint denen jetzt, sag ich mal, eine dicke Träne nach und sagt, hätten wir mal. Also bei Hekeren tut es mir ein bisschen leid, dass er sich halt auf Schalke nicht durchsetzen konnte, weil er meiner Meinung nach, also er hat halt ein Schalker Herz, das hat er ja auch immer offen kommuniziert. Und ich finde es dann immer schade, wenn sich Leute mit dem Verein identifizieren, dass es dann aber sportlich nicht reicht. Und es war schon in der letzten Saison zu sehen, als man dann im Winter Loris Karius dann verpflichtet hat, dass der dann, als er seine Chance bekommen hat, auch ja eindeutig der bessere Torhüter war. Dann hat er sich aber nach 4 Spielen verletzt, ist dann den Rest der Saison ausgefallen. Und man muss auch einfach sagen, man hat ja Kevin Müller dann aus Heidenheim geholt von der Ersatzbank. Da hat man ja also einen totalen Zweitliga-erfahrenen Keeper geholt, der etliche Spiele schon auf dem Buckel hat und auch schon Bundesliga jetzt mit Heidenheim zumindest in der letzten Saison gespielt hat, geholt. Also da hat man ja nochmal, also qualitativ nochmal eins draufgesetzt sozusagen zu Hekeren, der halt noch, ja, dem so ein bisschen die Erfahrung und Abgeklärtheit fehlt, um so einer Mannschaft auch und so einer Defensive auch eine gewisse Stabilität zu geben. Ne?
Ja, es gibt ja wohl jetzt Bemühungen, ihn als Nummer zwei zu behalten. Das würdest du dann wahrscheinlich auch begrüßen, ne? Nehm ich mal an aus den positiven Worten, die du gerade gefunden hast.
Ja, zumindest definitiv. Also wenn er sich mit der Rolle anfreunden kann und sagt, ich bin für die Kabine auch gut und push den Loris Karius im Training weiter nach vorne. Wobei da ja, wie gesagt, noch so ein kleines Fragezeichen ist. Karius hat ja jetzt schon durchblicken lassen, dass er sich vorstellen könnte zu bleiben, auch über die Saison hinaus. Was für ihn ja aufgrund sein Lebensmittelpunkt ist ja Mailand, weil seine Frau Italienerin ist.
Okay.
Und die dort wohnen und leben, ihr zweites Kind jetzt erwarten. Vielleicht steht er am Samstag gar nicht im Tor.
Ach was.
Wenn Nachwuchs unterwegs ist, wenn das Krankenhaus anruft und sagt, es ist soweit, kann sein, dass er dann sogar abhaut. Sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall, ja, da ist halt noch so ein kleines Fragezeichen. Aber wenn der Spieler von sich aus signalisiert, ich habe da Bock drauf, ich möchte den Weg weitergehen, brauchen wir uns, denke ich mal, in der kommenden Saison, was auch die letzten Jahre immer schwierig war, brauchen wir uns auf der Torhüterposition keine Sorgen zu machen.
Ja, und ich sag mal so, wenn ihr jetzt aufsteigt, dann sind die Chancen wahrscheinlich sehr groß, dass er dann auch den Weg weiter mit Schalke gehen möchte. Das glaube ich persönlich auch. Ja, rücken wir ein bisschen weiter nach vorne in die Defensive. Da wird Katic voraussichtlich für den Rest der Saison ausfallen. Ich glaube, die WM ist noch nicht ganz in Gefahr, aber auf dem Platz wahrscheinlich wird das nichts mehr für Schalke in dieser Saison. Aber man muss sagen, Hasan Kurucay und zuletzt Mertcan Ayhan, Kaan Ayhans jüngerer, 19-jähriger Bruder, ne? Ja. Kaan Ayhan kennen wir ja auch sehr gut hier in Düsseldorf,
ja,
haben das schon sehr ordentlich gemacht. Und dann hast du ihn schon genannt, Musa Ninjai kam als Linksverteidiger und ich würde jetzt sagen, ist auf Anhieb einer der besten Linksverteidiger dieser Liga. Ihr besitzt aber keine Kaufoption bei Anderlecht, glaube ich, oder? Kannst du was generell zu den Jungs, die auf dem Feld stehen werden, da erzählen?
Ja, also fange ich mal an. Bei Mertcan Ayhan ist natürlich unser Eigengewächs. Letzte Saison noch U19 gespielt. Aber die Qualität, die der hat, also ist einfach, also das wird unser nächstes Talent, was wir mit viel Gewinn verkaufen werden. Da bin ich ganz sicher. Es gab ja jetzt schon in der Winterpause so erste Meldungen aus Italien, dass irgendwie AS Rom oder so interessiert sei, irgendwie 7-8 Millionen oder so für den hinzublättern.
Da ist der Name Ayhan in Italien natürlich auch hat einen guten Klang, ne?
Ja. Genau. Ja, Kurucay, also wie der Typ vereinslos sein konnte, der hat ja bei Braunschweig gespielt, war dann vereinslos. Warum kein Club auf den gekommen ist, den zu holen, der kann Spieleröffnung, der hält eine Defensive super zusammen. Neben Katic ja in der Hinrunde das Bollwerk auch gewesen,
ja. Also
auch ein reiner Volltreffer gewesen in der Sommerpause, in der ersten Transferphase. Ja, und mit Njai, auch da fragt man sich, warum hat das in Anderlecht nicht geklappt, weil ihm wurde ja vorgeworfen, Talent hat er, aber er hat halt Schwierigkeiten wohl, das konstant abzurufen.
Oh, und das hat er bei euch aber ganz gut hingekriegt, würde ich sagen.
Das, ja, also da fragen wir uns, haben wir einen anderen Jai gekriegt? Ist das jetzt der talentiertere Bruder oder so? Also keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall also Wahnsinn und stimmt. Wir haben keine Kaufoption für ihn. Das schmerzt vielen Fans auch mittlerweile. Man will wohl versuchen, ihn dennoch zu verpflichten. Dann ist natürlich Anderlecht in der Lage, da den Preis so ein bisschen vorzugeben. Ja. Ich hoffe, dass man dann eine gute Option raushandeln kann, dass man vielleicht, sag ich mal, 2 Millionen plus Boni irgendwie aushandeln kann. Bei so und so viel Spielen, dann erhöht es sich oder so. Mal schauen, was da so kommt. Ich habe was von 3 Millionen gehört, dann irgendwie die Bild hat mal geschrieben, 1,5 oder so. Ja. Also da schwirren ja dann die unterschiedlichsten Gerüchte rum.
Aber für einen guten Linksverteidiger, ehrlicherweise, wäre beides vollkommen okay, ja, aus meiner Sicht.
Nur wir werden immer noch nicht auf Rosen gebettet sein, auch wenn wir uns der Aufstieg gelingt. Mhm. Es tragen uns immer noch die Lasten des negativen Eigenkapitals. Wir müssen also zusehen, dass wir Gewinn erwirtschaften, einen Gewinn ausweisen.
Ja, da gucken wir noch am Ende drauf.
Da
schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft.
Ja. Ja, okay. Lass uns erstmal ins Mittelfeld gehen. Da haben wir den aus unserer zweiten Mannschaft ganz gut bekannten Sufyan El-Fawzi. Ron Schallenberg hat sich nach zwei eher durchwachsenen Jahren, wenn man so sagen darf, stabilisiert. Und auf Außen habt ihr auch im Winter, ne, also wirklich die Transferperiode, da bin ich echt neidisch, nachgelegt. Aushisch, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ablösefrei von Sunderland, 2 Tore und 4 Assists. Und auf der anderen Seite Dejan Ljubicic, 4 Tore, 3 Assists. Beide komplett eingeschlagen. Was kannst du uns zu den beiden erzählen? Also wir haben gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen, aber vielleicht noch etwas tiefer als eben in den 3 Sätzen.
Ja, also dann fange ich mal mit Ljubicic an, weil ich finde, der ist so ein bisschen in der Schalke-Bubble zumindest so unterm Radar bisher gelaufen. Ne? Am Anfang hieß es, ja, ist so unauffällig. Klar, weil Oshish so ein bisschen mehr so der Zauberkünstler am Ball ist. Mhm. Da zieht er natürlich mehr Blicke auf sich. Aber ja, Dejan Ljubicic, also ich kannte ihn halt noch aus Kölner Zeiten, bevor er dann gewechselt ist ins Ausland. Das ist halt ein fertiger Bundesligaspieler, den du da holst. Und das siehst du auch auf dem Feld, ne? Also wie der sich anbietet, in welche Räume der läuft. Man darf eben nicht vergessen, es ist ja eigentlich auch nicht seine Paradeposition, sage ich jetzt mal, oder seine Lieblingsposition. Die ist laut seiner Aussage ja so die Achter, Sechser, Achter, Zehner so Position. Mhm. Ne?
Lieber zentral, ja.
Er kommt also gerne aus dem Zentrum und da ist er natürlich so ein bisschen auf Außen. Das merkte man, wie gesagt, zu Beginn so ein bisschen verloren. Aber er hat immer wieder Impact geben können, weil je nachdem, wie die Spielsituation war, hat er sich dann mal auch von außen ins Zentrum fallen lassen und war dann immer gefährlich, hat Abschlüsse oder Ideen. Also
gerade in Paderborn am letzten Wochenende das Spiel mit entschieden eigentlich.
Genau, also da hat er seinen Transfer definitiv nochmal auf die nächste Stufe gehoben, dass er sagt, Leute, deswegen bin ich hier, deswegen bin ich gekommen. Ja, und Oshish, das ist natürlich, ja, da sehnt sich ja jeder Verein nach, so einen Spieler zu bekommen. Und es ist ja wirklich der Wahnsinn, dass wir den zum Nulltarif bekommen haben. Ja,
allerdings.
Geht zurück auf das Scouting von Maximilian Lüftl, den wir ja als Scouting-Experte jetzt von Hannover 96 geholt haben.
Okay.
Und der hatte den schon bei Hannover 96 auf dem Zettel. Also der kannte seine Vertragskonstellation. Und im Winter ist es jetzt passiert, dass Sunderland, die haben in England das so geregelt, es dürfen ins Ausland nur 5 oder 6 Spieler verliehen werden. Genaue Anzahl weiß ich jetzt nicht. So. Und die hatten einen im Kader gehabt, den die gerne ins Ausland transferiert hätten, konnten sie aber nicht, weil die Slots schon voll waren an Leihspielern und mussten jetzt händeringend einen abgeben. Und da Lüftl das wusste, hat er die wohl angerufen und hat gesagt, wenn ihr den nicht mehr braucht, wir nehmen ihn gerne. Und dann ist er bei uns auf Schalke gelandet.
Ah, ja, auf jeden Fall ein guter Deal.
Wahnsinn. Ja.
Aber das waren ja nicht die einzigen großartigen Transfers. Über den ganz großen haben wir noch nicht gesprochen. Einer der spektakulärsten Transfers der zweiten Liga in den letzten Jahren definitiv. Edin Dzeko kam zurück nach Deutschland aus Florenz, hat in, ja, ehrlicherweise jetzt ja durchaus wenigen Spielen 6 Tore erzielt, 4 Assists gegeben. Und er könnte auch am Samstag vielleicht nach seiner Schulterverletzung das erste Mal wieder im Kader zumindest stehen. Dann müssen wir mal abwarten. Drehen wir es auch hier mal um. Gibt es irgendetwas Negatives, das du über ihn sagen kannst, außer der Tatsache, dass er schon 40 Jahre alt ist und womöglich nicht mehr lange Fußball professionell spielen wird?
Also das ist das einzig Negative, was mir wirklich dazu einfällt. Das ist sein Alter.
Sorry. Habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Was kann man eigentlich über diese Halbserie Negatives von Dzeko sagen? Ja, außer, ja, er ist halt leider schon 40. Ne? Aber er wirkt nicht so. Das kann man da auch ganz klar sagen.
Das ist ja ein Wahnsinn. Also das hatte ja für uns so aus den 2010er Jahren Raoul-Vibes gehabt. Ja. Ne? Mhm. Als auch alle gesagt haben, was, Raoul auf Schalke? Das konnte sich ja auch keiner vorstellen. Ja. Und ähnlich ist es bei Dzeko, auch wenn er schon 39 ist. Aber der hat ja vor 2 Jahren noch im Champions-League-Finale mit Inter Mailand gestanden. Gut, jetzt seine letzte Station AC Florenz, da war er halt nicht glücklich. Aber ja, also dass so einer sagt, also und wenn das wirklich stimmen sollte, dass er sich gemeldet hat, dass er seinen Berater geschickt hat, gesagt, ruf da an, ich will mal mit denen sprechen. Und dann sagt, ich habe Bock drauf, bei euch zu zocken, weil das will ich nochmal erleben. Das ist ja der Wahnsinn.
Kannte er Muslic irgendwie, also ne, über die Bosnien-Connection?
Muslic nicht. Also ich denke mal, den Namen kannte er wohl schon jetzt mittlerweile, aber die kannten sich nicht persönlich.
Ah, ja.
Aber natürlich Nikola Katic.
Ah, okay. Mhm.
Und Sead Kolasinac, unser ehemaliger Schalker, auch Schalker Jung, der ja auch in Italien noch spielt bei Atalanta Bergamo. Den hat er wohl, also Dzeko hat ihn wohl auch angerufen und der hat ihn gesagt, Brate, das war ja das große Wort. Brate, mach es, sagt er.
Ja.
Wenn du was erleben willst, dann gehst du auf Schalke und spielst da.
Ja, und er wird es nicht bereut haben.
Zumindest die Bilder, die als die Mannschaft in die Kurve durfte und Dzeko da in der Kurve stand, wie so ein, also ein 40-Jähriger steht da in der Kurve wie der 16- und 17-Jährige, der sich gerade freut, dass man gewonnen hat und grinst bis über beide Ohren. Also das waren ja Bilder, die, ja.
Ja, das erlebst halt in Wolfsburg nicht, ne?
Genau. Das kennt er nicht.
Ja.
Er sagt ja selber, er kennt die Spiele auf Schalke, kannte er immer, er wusste immer, was da los ist in der Arena. Aber ja, das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Nur schade, dass sie eben durch die Schulterverletzung unterbrochen wurde.
Ja.
Ja, sollte man gut ausheilen lassen. Nichts überstürzen,
nicht
zu früh wieder loslegen.
Heilfleisch in dem Alter ist ja auch nichts mehr.
Nee, das ist auch.
Also ich sag mal so, wenn wir zu dem Zeitpunkt 2-0 führen, wird er wahrscheinlich in der 80. nicht mehr eingewechselt.
Ja, wahrscheinlich.
Ach ja. Ja, ein Spieler, der sowohl die Feier mit den Düsseldorfer Fans als auch mit den Schalker Fans ganz gut kennen dürfte, ist Kenan Karaman, der zweite Ex-Fortune. 13 Tore, 7 Assists, ganz schön gute Saison bisher, aber selbst Musa Sylla, 7 Tore, 4 Assists, was ist eben schon gesagt, hat ja in der Abwesenheit von Dzeko dann doch mit zum Erfolg beigetragen. Über Musa Sylla hast du eben schon erzählt. Erzähl uns doch noch was Neues über Kenan Karaman. Den haben wir lange nicht mehr gesehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch Fortun zu dem was erzählen kann. Ich kann mich noch an das 4-0 in der Bundesliga erinnern. Im Heimspiel gegen Düsseldorf.
Mhm.
Und ich glaube, Karaman war einer der Torschützen, oder?
Das kann sein, aber David Kovnatski hat auf jeden Fall 2 gemacht, daran kann ich mich noch erinnern.
Ja, und Hennings noch so ein Lupfer oder sowas, ne? Oder war das ein anderes Spiel?
War beim 3-3, eine Saison später. Aber was natürlich ganz interessant bei Karaman ist, er war kein Führungsspieler in Düsseldorf. Das hat er tatsächlich erst, war er zwischendurch noch bei Fenerbahce, glaube ich, das hat er erst so richtig auf Schalke, also da diese Entwicklung hat er eigentlich erst da genommen, das war ein anderer Karaman, der noch in Düsseldorf gespielt hat. Da war er mehr so diese Art Spieler, die man so kennt. Manchmal nennt man sie ewige Talente. Ne? Du siehst, der kann was, aber er ruft es zu selten konstant ab. Aber das kann man nun wirklich nicht mehr von ihm auf Schalke behaupten, oder?
Also ich glaube, das ist auch das, was also Karaman hat sich definitiv auf Schalke charakterlich verändert. Das sehe ich auch so. Ich habe das auch so beobachtet, weil er mir vorher auch nie groß aufgefallen ist bei seinen vorherigen Stationen, wenn man mal so recherchiert hat. Also Karaman ist dann in diese Rolle ja vielleicht auch ein Stück reingepresst worden.
Stimmt, er kam ja auch in der Abstiegssaison in der Bundesliga und da hat er erstmal, also im Grunde ist er da noch mit dem Rest der Mannschaft ein bisschen untergegangen. Ne?
Genau. Und er hatte dann, wie gesagt, 3 beschissene Jahre in Folge, also mit dem Abstieg aus der Bundesliga plus die beiden Spielzeiten. Er war aber nie einer, der sich versteckt hat, der immer Tacheles geredet hat, wie wir hier im Pott auch sagen.
Mhm.
Karaman hat diesen Verein getragen, auch mit seiner, also die Statistik, die er ja jetzt ausweist, die hatte er die letzten beiden Spielzeiten ja auch. Er trug immer dazu bei, dass der Verein nicht komplett abgeschmiert ist.
Ja.
Und also wer einen Platz in der Ehrenkabine verdient hat und Ehrenkapitän auch werden sollte, dann ist das Kenan Karaman, den ich von ganzem Herzen wirklich gönne. Er ist ein super Typ, er ist super geerdet, hat so nicht so wirklich so Star-Allüren irgendwie, wirkt sehr bodenständig immer. Und also für ihn freut es mich unheimlich, dass er das, was er jetzt erlebt, erleben kann, damit er eben auch erlebt, wie Schalke tatsächlich ist. Also wofür hat er diesen ganzen Ballast jetzt die 3 Jahre getragen? Vielleicht in der Abstiegssaison aus der Bundesliga noch nicht so, aber danach, nach dem Abstieg hat er gesagt, so, und ich will, dass dieser Verein wieder hochkommt.
Mhm, ja.
Und dann fehlten die Führungsspieler und es fokussierte sich alles auf Karaman. Und das hat er, ja, mit viel Leid und viel Blut und Wasser, glaube ich auch, was er geschwitzt hat, das hat er getragen und er hat es mehr als verdient, dass wir wieder hochgehen in die Bundesliga und er dazu beiträgt.
Ja, guter Typ auf jeden Fall. Also wir haben ihn mal, meine Familie und ich, im Restaurant getroffen, als er in seiner letzten längeren Verletzung war und ein bisschen mit ihm gequatscht und so. Also ich gönne es ihm, auch wenn ich jetzt nicht jedem Spieler, der von der Fortuna wegwechselt und vielleicht auch zu Schalke gewechselt ist in der Vergangenheit, irgendwas gegönnt habe, aber Kenan Karaman durchaus.
Ja, ja, und es ist definitiv ein Payoff der letzten Jahre, das hat er sich definitiv jetzt auch verdient, so als Kapitän auch das Ganze jetzt am Ende in die Bundesliga zu führen, wie es aussieht. Und ja, damit werfen wir dann den Blick, den du eben schon werfen wolltest, so ein bisschen in die mittlere Zukunft, so ein kleiner Ausblick, wie es bei Schalke womöglich weitergeht. Ich glaube, wir jinxen da jetzt auch nichts, wenn wir vom Aufstieg sprechen. Ich glaube, das Selbstvertrauen strahlen auch alle bei Schalke aus. Diese Tage wurde jetzt ein neuer Hauptsponsor mit der Bäumer Group vorgestellt. Ganz wichtig, weil das war ja tatsächlich in den letzten Jahren auch ein schwieriges Thema auf Schalke. Seit dem Weggang ist jetzt das falsche Wort, aber seit der
Trennung.
Beendigung der Zusammenarbeit mit Gazprom, womöglich einen wieder etwas langfristigeren Partner da heranzuziehen. Und wir hatten das ganz am Anfang schon gesagt, beim letzten Aufstieg schien Schalke nicht wirklich gut vorbereitet. Aber jetzt unter anderem mit Geschäftsführer Sport Frank Baumann, den du auch schon lobend erwähnt hast, gefühlt seid ihr besser aufgestellt. Aber du hast eben auch schon angedeutet, naja, aber auf Rosen seid ihr nicht gebettet. Finanziell könnte es immer noch Probleme geben. Wo siehst du jetzt die Gefahren nach einem Aufstieg, dass das vielleicht doch nicht von längerer Dauer sein wird in der Bundesliga?
Na gut, es ist ja bekannt, dass man als Aufsteiger natürlich in erster Linie nochmal gegen den Abstieg spielt. Wobei das ja in der Regel so ist, dass also zum Großteil die Aufstiegsmannschaften ja überraschen und sich die erste Saison zumindest in der Liga halten und es dann eher schwer wird. Auf Schalke ist die Situation halt so, dass wir, ich habe es schon angesprochen, durch das negative Eigenkapital, wir müssen am Ende der Saison oder am Ende des Geschäftsjahres einen Gewinn, einen bilanziellen Gewinn ausweisen, damit wir keinen Punkteabzug bekommen.
Ja.
Jetzt kann man sagen, okay, wenn man genug Punkte holt, kann man das ja mal riskieren, aber das kann ich ja nicht, also wäre ja fatal, das mit einzuplanen.
Absolut.
Der Verein ist aber, wie gesagt, im Vergleich zu von vor 4 Jahren jetzt ein deutliches Stück weiter. Ja, also man hat umgeschuldet durch eine ja, Fananleihe, eine Unternehmensanleihe, die man begeben hat, womit man sich von Altlasten trennen konnten, die deutlich höher verzinst waren. Also da versucht man sich halt gesund zu schrumpfen. Ja, dadurch, dass man jetzt die ganze Saison über weit oben in der Tabelle war, wird man auch da nochmal den ein oder anderen Euro mehr Fernsehgeld bekommen. Dann ist aber die Frage, wie gesagt, was kann ich jetzt machen? Was kann ich einkaufen? Und wenn ich jetzt schon alleine daran denke, wenn ich vielleicht so ein Grundgerüst in der Mannschaft zusammenhalten möchte, was ich unheimlich wichtig finde, ne? Weil genau das ist nämlich verkehrt gelaufen beim letzten Aufstieg, dass man halt so diese komplette Hierarchie auseinandergerissen hat und da eine Mannschaft angetreten ist, die sich erstmal finden musste. Und ich finde halt, dass das schon diese Saison besser funktioniert. Ich glaube auch, dass man große Chancen hat, den Klassenerhalt nächste Saison zu schaffen. Wie gesagt, die Frage ist halt immer, es hängt dann von vielen Faktoren immer ab, auch Verletzungen natürlich, ne? Und da gibt's halt einige Fragezeichen. Also will Karius jetzt wirklich ja oder nein? Ja. Ich glaube schon, dass er will, der wird bleiben. Dzeko ist noch ein größeres Fragezeichen. Und da ist auch, stelle ich mir die Frage, zweite Liga war gut, also da hat man gesehen, dass er den Unterschied ausmacht, aber in der Bundesliga spielst du halt schon gegen andere Verteidiger und ob da das dann noch reicht und er sich das auch zutraut und sagt, okay, ich stelle da jetzt meinen 40-jährigen Körper vorne rein und ich hau die halt trotzdem rein, die Dinger, muss man auch mal schauen, ne? Und dann muss man halt gucken, wie funktionieren dann die Ergänzungen, die kommen, aber naja, also zumindest, also es sind ein paar Fragezeichen da, ein paar Unsicherheiten. Ich glaube aber schon, dass, was du auch gesagt hast, Thorsten, dass wir schon mit einer ganz anderen Voraussetzung auch in die Bundesliga aufsteigen. Wie gesagt, mit einer gefestigten Mannschaft, mit einem Sportvorstand, mit einem Trainer. Also da findet auch kein Trainerwechsel mehr statt. Also man hat so das Grundgerüst rund um die Mannschaft, was beisammen bleibt. Und ja. Es sei denn, es legt jetzt einer 20 Millionen für Muslic auf den Tisch und sagt, der kommt jetzt zu uns. Wenn ein englischer Club den haben will, dann weiß ich nicht, ob Muslic nicht auch sagen würde, oh, das würde mich jetzt interessieren. Aber richtig glauben kann ich es nicht, weil ich glaube, da überhöhen wir das Ganze dann auch vielleicht ein bisschen zu sehr. Und ich glaube, Muslic hat auch erstmal ein großes Interesse daran, diese Mission Bundesliga auch mitzunehmen.
Ja, und man kann, glaube ich, sagen, dass es auf jeden Fall auch in der Bundesliga bestimmt nicht langweilig auf Schalke werden wird.
Definitiv nicht. Auf Schalke wird es nie langweilig.
So sieht's aus.
Es wirkte halt dieses Jahr, nur um da den Abschluss zu finden, es wirkt gerade so ein bisschen mehr humble, so als in den als beim letzten Aufstieg, wo du schon mal sagtest, ja, der Betriebsunfall, das eine Jahr, das machen wir direkt wieder gut und sowas. Und ich glaube, da gibt's auch jetzt deutlich mehr Realitätssinn auf Schalke, dass man halt zwar immer noch also gar nicht böse gemeint, man ist ein Riesenname und auch noch ein Riesenverein, aber halt im Vergleich zu anderen Playern muss man halt schon schauen, dass man es realistisch angeht. Und ich glaube, das ist dieser Shift im Kopf, der ist, glaube ich, passiert. Ja.
Man sieht es ja auch beim HSV, der zurück in die Liga kehrt, natürlich nach deutlich mehr Jahren und der zuletzt auch finanziell schon wieder sehr stabil aufgestellt war. Und trotzdem backen die sehr kleine Brötchen in der Bundesliga. Und Vereine wie Augsburg und Mainz sind Vereinen wie euch, wie uns, inzwischen komplett enteilt. Einfach dadurch, dass sie konstant seit 15 Jahren teilweise in der Bundesliga spielen. Das ist halt die Schwierigkeit, diesen Gap, diese Lücke wieder aufzuholen. Und man sagt ja, im Grunde so richtig etabliert ist man erst wieder nach 5 Jahren oder so.
Genau.
Ja. Und man sieht es ja bei St. Pauli oder Bochum, all die Vereine, die es immer mal, das hattest du eben ja auch gesagt, so ein bisschen geschafft haben, sich zu halten. Sie haben es nie dauerhaft geschafft. Und am Ende, wenn man sich dann die Geldtabellen anguckt, liegt es immer daran, dass sie auch im zweiten oder dritten Jahr noch auf Platz 16 der Geldtabelle standen. Und irgendwann kannst du es dann qualitativ nicht immer ausgleichen.
Ja. Aber wie empfindet ihr das, wenn ich das mal so fragen darf? Mhm. Glaubt ihr nicht schon, dass da so ein bisschen zumindest sich das mittlerweile ändert, dass die Vereine es mehr schaffen, auch mit kleineren Etats die richtigen Transfers zu tätigen?
Also die Transfers ist schon richtig, aber mein Gefühl sagt mir auch weiterhin, ist das personelle Budget sehr, sehr nah dran. Also wenn man sich die Budget-Tabelle anguckt, an der eigentlichen Endtabelle,
okay,
auch in der Bundesliga. Das ist nach wie vor mein Gefühl, ehrlicherweise auch in der zweiten Liga. Es geht immer aber natürlich darum, dass du mal für so ein Jahr da ausbrechen kannst. Also Schalke ist jetzt, glaube ich, schon relativ weit oben gewesen beim Personaletat. Aber auf 1 stand zum Beispiel Hertha, die es ja gar nicht geschafft haben. Also man sieht daran, das ist natürlich nicht gegeben, dass es alles immer so kommt. Aber ich befürchte, es steht und fällt wirklich immer mit den Finanzen und logischerweise, was man draus macht. Das Negativbeispiel ist ja gerade Wolfsburg, bei denen Finanzen eigentlich nie das Thema sind, wo aber eben genau auf dieser Basis, dass man theoretisch unendlich Geld zur Verfügung hat, weil halt die Verluste, wo ihr auf Punktstrafen Acht geben müsst, dass solche Sachen da einfach vom VW-Konzern ausgeglichen werden. Mhm. Ne? Das kommt übrigens noch on top, eben, dass der Wettbewerb dann auch ja unausgeglichen ist. Schalke ist ja wie Fortuna Düsseldorf auch einer der letzten Mohikaner, die wirklich noch EVs sind und keine ausgegliederte Profiabteilung haben. Und damit ist es natürlich nochmal extra schwer. Ne? Du kannst keine Anteile veräußern an Sponsoren etc. Aber ich finde, dieses Challenge ist gerade besonders schön zu versuchen, ja, es trotzdem zu schaffen. Und Schalke macht es ja vor, mit natürlich auch Glück gehört auch dazu, dass man das richtige Händchen da hatte bei vielen Entscheidungen, aber dadurch ist es am Ende ein wirklich verdienter Aufstieg aus meiner Sicht und darum sage ich auch auf jeden Fall wirklich herzlichen Glückwunsch. Also das muss man erstmal hinkriegen, so ein Jahr.
Ja, danke.
Zum Abschluss unsere beliebte Frage, die ich immer gerne stelle nach Orten, Bars, Imbissbuden. Ich habe mir sagen lassen, der Curry Heinz ist so eine Institution im Gelsenkirchener Stadion, sagen wir mal, weiteren Stadion Speckgürtel.
Wir können vielleicht, Andi, wenn ich dich kurz unterbreche,
ja, gerne.
Wir können die Katze vielleicht aus dem Sack lassen.
Ja, ich wollte es damit so ein bisschen andeuten, hast du
es
gemerkt?
Nee, dann mach
ja,
ruhig, dann ja, mach ruhig.
Denn ja, wir fragen, das darfst du gleich dann uns sagen, wo können Fortuna-Fans vor und nach dem Spiel gefahrlos und vielleicht sogar im Fortuna-Trikot hingehen, um was zu essen und zu trinken? Denn das werden wir auch wieder machen. Wir haben vor unserem Spiel in Bochum haben wir unsere große Currywurst-Tour gestartet. Und das werden wir auch vor dem Schalke-Spiel machen. Die Samstagsabendspiele bieten sich da ganz hervorragend an und werden tatsächlich beim Curry-Heinz dann auskommen, nachdem wir 4 oder 5 andere Stationen...
Genau, wir starten in Düsseldorf und fahren durch den Pott querbeet. Wir sind, glaube ich, in Essen, in Bochum.
Überall geht's lang, genau.
In Gelsenkirchen am Ende.
Ja. Also außer Curry-Heinz, wo kann man noch... Oder Oder willst du uns jetzt vielleicht schon offiziell warnen, dass wir auf gar keinen Fall zu Curry-Heinz gehen sollten, weil wir da sofort einen auf die Mappe bekommen, wenn wir kein Schalke-Trikot anhaben? Also wo geht's und wo besser nicht?
Also Curry-Heinz ist eigentlich gut bewacht, aber aus folgendem Grund, weil eine Ultragruppierung, die Hugos, direkt nebenan verweilt.
Mhm. Ah.
Aber okay. Weiß nicht,
aber wie. Aber halbwegs neutral kann man da hingehen, ja?
Halbwegs neutral sollte eigentlich funktionieren, ja.
Okay.
Was man eher machen kann, wenn man jetzt beispielsweise in der Gelsenkirchener Innenstadt ist, also neben der Currywurst, also beziehungsweise ist ja Currywurst dabei, der Taxiteller.
Mhm. Ja, Klassiker.
So, den kann man gut bei Dionysos essen.
Okay. Ah, okay.
Da kann man auch sehr gut einkehren, haben schöne Sitzplätze, also ist nicht so eine abgewrackte Pommesbude, sondern schon ein bisschen gehobener, aber immer noch Imbiss-Style natürlich.
Mhm. Okay, und super Taxiteller auf jeden Fall, ja.
Ja, und da, genau, Taxiteller ist super. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Weitere Currybuden, gute Frage.
Nee, genau, oder wo man einfach schön genussvoll ein Bier trinken kann.
Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch schon zwei sehr gute Tipps mit dem Curry Heinz und Dionysos.
Also genau.
Das ist ja schon mal wunderbar. Und Andi, willst du es dann noch announcen, dieses kleine Detail? Wir werden es auch nicht alleine machen, unsere Tour.
Genau, wir haben...
Aber keine Details natürlich.
Wir haben zwei Stargäste, zwei vermutlich sogar.
EhrengästInnen,
ja,
dabei. Das wird also sehr interessant. Darum hier die kleine Werbung. Folgt uns am Samstag ab mittags gerne auf Instagram nochmal, also haltet nochmal zwei Augen offen. Wir werden da euch mit auf die Reise nehmen und das wird natürlich auch in der nächsten Folge am Wochenende dann alles auftauchen.
Ja, dann habt ihr schon mal ein Like mehr, da gucke ich doch auch mal rein.
Ja, perfekt, sehr gut, mach das auf jeden Fall. Danny, das hat viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank,
danke für
deine
die Einladung.
Zeit und die Insights hier. Und ich hatte es ja schon gesagt, wir wünschen euch alles Gute. Wir wünschen euch eine grandiose Aufstiegsparty in Nürnberg. Also wirklich ein unfassbares Fest in Nürnberg. Das soll richtig toll werden. Ich sag mal so, sollten wir zum Beispiel unentschieden spielen, ihr wollt ja dann nicht am Sonntag auf der Couch aufsteigen. Nee, das wäre auch doof, oder?
Nee. Dann lieber Nürnberg.
Ja, genau.
Aber ich sag euch, die Prognose wird sein, wir werden es gegen Düsseldorf schaffen, aber ihr steigt trotzdem nicht ab.
Ich werde es am Samstag nicht wissen, aber wenn es am Ende so kommt, dann kann ich damit leben. Das Problem ist, dass wir es leider nicht vorher wissen. Aber genau. Naja, wir werden sehen. Also nochmal vielen Dank. Ich danke auch dir, Andi.
Ach, immer sehr, sehr gerne, Thorsten. Es war mir eine Freude. Danke, Benni. Danke an alle, die zugehört haben.
Danke euch.
Ja, wir hören uns. Bis bald.
Ja, macht es gut.
Tschö.